Ich wünsche euch auch einen guten Morgen nach so einem wunderbaren Ausspiel. Wissen wir ja, um was es geht. Es geht um die Prioritäten. Und es geht heute um das Thema eben Ehe. Und wir werden den Text miteinander anschauen. In Epheser 5 ist ja dran, ab Vers 21. Das wird unser Thema sein. Und da werden wir so ein paar Anstöße kriegen. Ich werde keine Ehelehre entfalten, sondern einfach den Text, wie ihn Paulus schreibt, so ein bisschen auslegen. Also so richtige Tipps oder so, da dürfen wir also nicht drauf warten. Das finden wir in diesem Text ja nicht. Aber es ist ja interessant, dass ich mir jetzt gerade zum Anfang sage, ich könnte zusammenfassen, was am Schluss rauskommt. Weil dann ist man wie schon mal zufrieden. Also das ist mal der Hauptgedanke. Es gibt vier Aussagen über Ehe. Die erste Aussage ist, man hat das Geheimnis der Ehe in seiner Hand. Glückliche Ehe. Du hast recht, Schatz. Wunderbar. Du hast recht, Schatz. Wunderbar. Das macht eine glückliche Ehe aus. Das Zweite, habe ich gehört, in Indien, wo Leute 60 Jahre verheiratet waren. Da kam ein Interviewer und hat gesagt, Frau gefragt, was ist das Geheimnis eurer Ehe 60 Jahre lang? Er hat es nicht gehört. Sie sagt, ich muss auf Englisch sagen und sage es auf Deutsch, I just took care that he felt well. I just took care that he felt well. Wir haben einfach darauf geschaut, dass der andere sich wohlfühlt. Dann hat er der Mann gefragt, was ist nach deinem Verständnis das Geheimnis einer guten Ehe? Dann sagt er, I just took care that she felt well. Ich habe einfach darauf geschaut, dass sie sich wohlfühlt. Finde ich gar nicht schlecht. Das ist immerhin mal schon besser als das Erste. Das Dritte ist, ich muss sagen, ich habe gewisse Vorliebe für Jesus. Aber jetzt zitiere ich Paulus. Paulus in unserem Text sagt, wir sollen uns einander unterordnen in der Ehrfurcht vor Christus. Wir sollen uns einander unterordnen in der Ehrfurcht vor Christus. So fängt ja der Text an. Ich muss ganz ehrlich sagen, da gefällt mir halt Jesus schon besser. Und das ist Nummer 4. Und auf das wird es hinauslaufen, was ich dann sagen werde. Weil Ehrfurcht vor Christus, da denkt man an die Fußwaschung, wo er die Füße gewaschen hat, seine Jünger in Johannes 13. Da lesen wir das ja. Und dann sagt er ja, ich habe euch ein Vorbild gegeben. Und dann ist ja interessant, was er sagt. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Darin wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und nur ein bisschen später sagt er, eine größere Liebe gibt es nicht, als dass einer sein Leben für den anderen hingibt. Da muss ich sagen, wow, das ist meine Definition, wo ich mit leben kann. Immer nur mit der Unterordnung, entweder er oder sie, das ist nicht übel. Aber das ist nicht die Höhe der neutestamentlichen Offenbarung, wenn man von der Liebe Gottes singt und von der Liebe Gottes spricht. Also das ist so eine Art Vorrede, ja? Also einander zu lieben, wie Christus uns geliebt hat, daran wird die Welt erkennen. Das macht den Unterschied aus. Nicht unbedingt an der Unterordnung, entweder von der Frau oder vom Mann. Und damit wollen wir jetzt einsteigen in den Text, nämlich Epheser 5, 21 bis 33. Wir sehen hier ihn projiziert, den wollen wir jetzt mal lesen. Und das ist dann meine Grundlage grundsätzlich für zwei Bemerkungen. Ich mache nicht mehr als zwei Bemerkungen, du aber jede Bemerkung unterteile in drei Teile. Einfach, dass ihr etwa wisst, was auf uns zukommt. So, der Text kommt jetzt. Er kommt nicht. Da brauche ich jetzt eine Bibel. Die habe ich ja hier. Hat jemand, sonst nehme ich sie hier. Das ist jetzt sozusagen etwas Unvorhergesehenes. Wer eine Bibel dabei hat, oh, danke Bettina. Danke sehr. 5,21 ist super. So. 5,21. Schön angestrichen von der Bettina, ist ein gutes Zeichen. Ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie sie es sich dem Herrn, im Herrn gebührt. Denn der Mann steht über der Frau, so wie Christus über der Gemeinde steht. Da steht, er ist das Haupt der Frau. Christus als dem Haupt verdankt die Gemeinde, die sein Leib ist, ihre Rettung. Wie nun die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so sollen auch die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und ohne Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. So müssen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Körper. Denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hat je seinen eigenen Körper gehasst. Im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn. So tut es ja auch Christus mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Und wir alle sind doch Teil an seinem Leib. Ihr kennt das Wort, deshalb verlässt der Mann Vater und Mutter, und um mit seiner Frau zu leben. Die zwei werden dann eins mit Leib und Seele. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Jeder von euch muss seine Frau lieben, wie sie ihn respektieren soll. Ich hoffe, ihr habt den Text so einigermaßen präsent. Ich werde immer wieder auf eine Stelle mich beziehen, aber jetzt haben wir halt den Text hier nicht vorne, wie ich eigentlich gehofft habe. Ich habe nämlich bewusst keinen PowerPoint gemacht, damit wir den Text anschauen können. Jetzt müsst ihr einfach mir helfen und aufpassen, was ich sage und dass ich das so sage, wie es wirklich in der Schrift steht. Mein erster Punkt heißt schlicht und ergreifend Christus. Christus steht total in der Mitte von diesem Text. Wenn man diesen Text liest, dann taucht der Name Christus und Herr siebenmal auf. Siebenmal wird Christus erwähnt. Wie wenn Paulus deutlich machen wollte, dass Ehe mit Christus in der Mitte das Entscheidende ist. An keiner Stelle vorher, an keiner Stelle nachher. Und vorher gibt es Ermahnungen, nachher gibt es Ermahnungen. An keiner Stelle vorher, an keiner Stelle nachher wird so pointiert auf Christus verwiesen. Paulus will deutlich machen, Christus in der Mitte der Ehe ist das Entscheidende. Das ist der entscheidende Punkt. Und es ist ja interessant, damit Christus in der Mitte ist, ist ja ganz wichtig, dass wir uns auch mit seinem Geist erfüllen lassen. Dass er in der Mitte der Ehe, so wie er in der Mitte der Gemeinde ist, ist ja ganz wichtig, dass er durch seinen Geist bei uns ist. Dass er gegenwärtig ist durch seinen Geist. Und deshalb bringt Paulus vorher die Auskunft, wie lassen wir uns erfüllen mit dem Geist von Christus. Das geht unmittelbar voraus in Kapitel 5, 18 bis 21. Also, da können wir nachlesen, wie wir sicher machen können, dass Christus in der Mitte der Ehe, in der Mitte unseres Lebens, in der Mitte der Gemeinde ist. Wir haben das letzte Mal oder das vorletzte Mal, haben wir das nur ganz schnell können noch behandeln, als der Joni seine Predigt gehalten hat über den großen Abschnitt. Am Schluss haben wir das nur ganz kurz erwähnen können. Deshalb tue ich euch das jetzt kurz zitieren, was da in 5,18 bis 21 steht. Das ist also, damit ihr wisst, wo wir sind, Christus, Punkt 1, er ist die Mitte. Und jetzt innerhalb der Mitte will ich darauf verweisen, wie wird Christus in uns sozusagen lebendig. Er sagt, lasst euch täglich erfüllen mit dem Geist von Christus. Und dann erweist er das in 5 Teilen. Er sagt, indem ihr zueinander im Psalmen redet. Das Zweite, indem ihr Lieder und geistliche Lieder singt. Das, was wir vorher gemacht haben. Indem ihr Lieder und geistliche Lieder singt. Drittens, indem ihr in eurem Herzen Jesus, dem Herrn, singt. Im Herzen sollen wir singen, dem Herrn. Ja, das ist das Dritte. Und das Vierte ist, indem ihr alle Zeit Dank sagt für alles im Namen von Jesus Christus. Das ist das Vierte. Indem ihr alle Zeit Dank sagt für alles. Ein großes Geheimnis einer guten Ehe, das Danksagen für alles, und zwar im Namen von Jesus Christus. Und dann kommt's, indem ihr das Wort Christi reichlich unter euch und in euch wohnen lasst. Indem ihr das Wort Christi reichlich unter euch und in euch wohnen lasst. Ihr merkt, es geht ja nicht nur um die Ehe, es geht überhaupt um unser Leben. Aber das ist wichtig. Christus ist gegenwärtig. Und jetzt gibt es doch das Sechste, und das haben wir gelesen. Indem ihr euch einander unterordnet in der Ehrfurcht vor Christus. Diese sechs Punkte, ja, Psalmen, zueinander im Wechsel reden. Können wir Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Das war die Praxis damals in der Kirche und in Ehen, dass man Psalmen wechselmäßig gelesen hat. Dass zum Beispiel der Mann anfängt, der Herr ist mein Hirte. Die Frau antwortet, mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grüner Au und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Es ist ja im Grunde ein Ehepsalm, ganz nebenbei. Haben wir das begriffen? Psalmen sind eine ungeheure Quelle von der Füllung mit dem Heiligen Geist. Weil die Psalmen wurden unter der Inspiration vom Heiligen Geist gedichtet. Und deshalb fließt der Heilige Geist auch durch den Wechsel. Ich möchte euch da wirklich auch empfehlen, mal sowas auch daheim zu machen, dass ihr Psalmen im Wechsel lest. Wir haben das hier ganz gelegentlich auch schon mal gemacht. Und ich denke, das könnte man viel mehr machen. Und es gibt Gemeinden, die regelmäßig diesen Wechsellesung haben. Könnt ihr es ja auch in eure Kleingruppe mal nehmen und euch mal Gedanken drüber machen, was das denn sein könnte und wie man das machen könnte. Da kann man viele Psalmen auf diese Weise. Ich erwähne, der Psalm 121 ist ein Ehepsalm. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird auch deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Und so weiter. Also, Punkt 1, Christus ist in der Mitte unserer Ehe, Halleluja, denn er lebt und er regiert. Wir lassen uns durch den Geist Christi erfüllen, indem wir diese fünf Kanäle oder sechs Kanäle immer wieder benutzen. Ich würde vor alle Dinge für jedes Leben, auch gerade das Eheleben, ganz stark den Ton auf das Danket alle Zeit für alles im Namen von Jesus Christus. Ganz ein wichtiger Punkt, die Dankbarkeit in der Ehe. Das ist mein erster Unterpunkt. Der zweite Unterpunkt ist, Christus sagt, die Gemeinde ist mein Leib. Ist unglaublich, was er da sagt. Die Gemeinde ist mein Leib. Die Gemeinde ist mein Leib. Das heißt, ich lebe in der Gemeinde und ich lebe in der Ehe. Ich bin der, durch das das Leben in unsere Welt hineinkommt. Es ist also nicht so, dass er einen Verein gegründet hat und nun regiert er über diesen Verein, sondern er atmet, er lebt durch die Gemeinde, er lebt durch die Ehe. Christus lebt, er ist der Leib, ganz ein wichtiger Punkt. Und dann bezeichnet er den Leib als seinen Tempel. Das heißt, er wohnt in dem Leib und ist gegenwärtig, so wie früher Gott im Tempel in Jerusalem gegenwärtig war. Er ist der Tempel. Und im Tempel ist ganz wichtig, was wir vorher gemacht haben, dass eben der Lobpreis stattfindet. Also Christus ist der Leib der Gemeinde. Christus ist der Leib auch der Ehe. Das ist ein entscheidender Punkt. Und dann sagt er nicht nur Leib und Tempel, sondern er sagt auch Familie. Es ist die Familie Gottes. Die Gemeinde ist die Familie Gottes. Wir sind Glieder in dieser Familie. Wir sind Glieder an seinem Leib. Und so heißt es dann später, er ernährt die Gemeinde. Er ernährt seinen Leib, weil wir Glieder an seinem Leib sind. Und er gibt Wärme. Er gibt Wärme. Er erwärmt uns. Also beim Thema von Ernähren steht natürlich ganz im Vordergrund die Ernährung mit dem Wort Gottes. Das ist das lebendige Wort Gottes, wo eine große Rolle spielt in unserem Eheleben. Ich komme nachher nochmal darauf zu sprechen. Und natürlich auch das Abendmahl. Das Abendmahl, wo er uns speist mit der Vergebung der Sünde. Das ist so etwas, wo er uns nährt, wo er uns sozusagen das Leben ermöglicht. Dann seine Gaben, wo er uns schenkt. Und dann gibt er Wärme. Wärme heißt, er schenkt Geborgenheit. Alles wichtige Elemente in einer Ehe, aber jetzt ist es hier schon mal von Christus her angesehen. Das ist, was Christus mit uns macht. Dann der dritte Punkt ist, Christus ist nicht nur in der Mitte, er ist nicht nur unser Leib, sondern er ist vor allen Dingen unser Haupt. Unser Haupt. Und zwar, er ist unser Haupt als der Erlöser. Christus ist der Erlöser von seinem Leib. Das ist, was er berichtet, wenn er über die Ehe spricht. Also ihr merkt, mein Anliegen ist nicht so sehr darauf abzustellen, was haben wir zu tun in der Ehe, sondern was wird uns geboten von dem, der die Ehe erfunden hat. Und jetzt ist dasselbe der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Er ist auch das Haupt einer Ehe. Und er nennt das Haupt vor allen Dingen nicht als den Herrscher, er ist nicht der Herr, er ist Haupt. Das ist ganz ein wichtiger Unterschied. Er ist nicht das Haupt im Sinn von dem, dass er der Boss ist und dass er regiert, sondern dass er der Erlöser ist. Er ist der Retter, er ist der Retter. Und dann ist interessant, dass Paulus 7 Punkte aufzeigt, wie Christus als Haupt, als Erlöser unseres Lebens, unserer Gemeinde ist. 7 Punkte. Jetzt habt ihr das natürlich nicht vor euch. Jetzt müsst ihr mal einfach glauben, wenn ich jetzt das so aufführe. Aber der Text, jemand, wo der Text hat, kann es nachkontrollieren. Also Christus in der Ehe 7-fach hilft er uns, unser Leben zu gestalten. Sei es in der Ehe, sei es in irgendeiner Beziehung oder sei es überhaupt in der Gemeinde. Das erste sagt ist, dieses Haupt, dieser Erlöser, wir haben es vorher gesungen, er hat uns geliebt. Er hat uns geliebt. Er hat uns geliebt, das heißt, er hat uns alles das gegeben, was wir nötig haben. Ich muss jetzt einfach mal aufzählen, dass wir mal den Reichtum hören wieder, was wir haben, wenn wir Eheleben führen. Wir haben unglaubliche geistliche Reichtum in der Ehe. Er hat uns geliebt. Dann kommt das Zweite. Das ist nicht eine Liebe, wo etwas vom anderen will, sondern er hat sich uns hingegeben. Er hat sich ausgeliefert. Er hat sich geopfert. Er ist ans Kreuz gegangen. Ganz ein entscheidender Punkt. Da kommt eine Liebe uns entgegen. Wie ich vorhin sagte, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Er hat sich hingegeben, er hat sich geopfert. Keine größere Liebe gibt es, als dass er sein Leben hingibt für andere Menschen. Das hat Christus uns vorgemacht. Das macht er uns vor. Christus ist der, der sein Leben für uns hingibt. Das ist das Zweite. Und das Dritte. Er hat uns nicht nur geliebt, er hat sich nicht nur uns hingegeben, sondern er hat uns gereinigt, gereinigt. Und zwar, er hat uns gereinigt. Stellt euch vor, von aller Schuld, von allem Schmutz, von aller Sünde, von all dem, was uns belastet hat in unserer Beziehung zu Gott. Er hat das gereinigt, durch das Blut, durch das Kreuz. Er hat es gereinigt. Das Vierte ist, er hat uns geheiligt, geheiligt. Er hat uns geheiligt. Das ist ein Ausdruck, wo ich sagen will, er hat uns zum Eigentum von Gott gemacht. Als Ehe, als Gemeinde sind wir Eigentum Gottes geworden. Er hat uns Gott zugeeignet. Er hat uns Gott zugeeignet, sodass wir jetzt Eigentum Gottes sind. Wir sind ja sein Tempel, aber wir sind Eigentum Gottes. Wir gehören nicht uns selber, sondern wir gehören Gott. Und wir können niemand Besserem gehören als dem Vater von Jesus Christus und unserem Vater. Wir sind Eigentum Gottes. Wir gehören uns nicht selber, sondern wir gehören Gott, dem Vater. Das ist der vierte Punkt. Er hat uns geheiligt. Er hat uns Gott zugeordnet. Wir haben die Eigenart Gottes gewonnen, dadurch, dass wir das Eigentum Gottes geworden sind. Das ist der vierte Punkt. Dann kommt der Interessante. Fünftens sagt er, er hat uns, ich habe das mit G versucht, er hat uns, habe ich zu dem gesagt, gestellt vor Gott, präsentiert. Er hat uns gestellt vor Gott. Es heißt da im Vers 28, er hat uns gestellt vor Gott, er hat uns Gott präsentiert, uns in die Gegenwart Gottes präsentiert, damit wir seien ohne Runzeln, ohne Flecken. Ohne Flecken, als eine herrliche Gestalt, als eine herrliche Braut, und zwar jetzt schon. Also nach dem Verständnis von Paulus sind wir, sei es als Ehe, sei es als Gemeinde, bereits in der Gegenwart Gottes verherrlicht, wunderbare Gestalt. Das ist der Hauptgedanke. Und dieses ist sechstens gerechtfertigt. Wenn wir vor Gott herrlich dastehen, dann drückt das den Gedanke aus, dass wir vor Gott gerechtfertigt sind. Und gerechtfertigt vor Gott heißt, es steht nichts mehr zwischen uns und zwischen Gott. Wir sind Gott recht. Gott rechnet uns unser Vertrauen als unsere Gerechtigkeit an, als hätten wir das ganze Gesetz getan. Das ist gerechtfertigt. Das ist gerechtfertigt. Und jetzt siebte, das ist ganz interessant. Er hat uns geeint mit Gott. Er hat uns geeint mit Gott. Da muss ich kurz was erklären, denn er sagt, durch das Wasserbad, durch das Wasserbad hat er uns getauft mit dem Heiligen Geist. Und in 30, 31 und 32 sagt er, wie ein Mann Vater und Mutter verlässt und seinem Weibe anhängt und sie werden eine neue Einheit darstellen, so gilt das auch für Christus. Christus hat sich eins gemacht mit uns. Er hat sich mit uns geeint. Ja, wie sollen wir uns denn das vorstellen? Und da kommt jetzt ein wichtiger Gedanke, wo er bringt. Erinnert euch, dass der Johannes der Täufer davon gesprochen hat, dass der Stärkere kommen wird und dass er mit Heiligem Geist taufen wird. Er wird mit Heiligem Geist taufen. Und dann ist Christus gekommen und er hat angekündigt, dass er eine Gemeinde bauen wird. Und zwar eine Gemeinde, wo der Tod keinen Einfluss hat. Der Tod wird keine Macht haben über alle, die zu dieser Gemeinde Jesu Christi gehören. Wann hat sich das erfüllt? Wann hat sich die Verheißung von Johannes dem Täufer erfüllt? Wann hat sich die Verheißung von Jesus Christus in Matthäus 16, Vers 17 und 18 erfüllt, dass er Gemeinde baut? Wo? An Pfingsten. Was ist an Pfingsten passiert? Am Pfingsten ist passiert die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist das Wasserbad. Das ist die Taufe mit dem Geist. Das Wasser ist das Bild für den Heiligen Geist, okay? Er hat uns mit dem Heiligen Geist getauft. Die Gemeinde wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und damit hat sich Christus vereinigt mit seiner Gemeinde. Entschuldigung, wenn ich das ein bisschen ausführlich mache, aber mit uns ist es wichtig, dass man das begreife. Das Einleibwerden und das Einsein mit Christus ist was völlig Neues seit Pfingsten. Vorher war Christus da und die Jünger waren da. Und da war Distanz. Er war neben ihnen, er war hinter ihnen, er war vor ihnen. Man konnte zu ihm so reden. Seit Pfingsten hat sich Christus sozusagen in uns hineingeschlüpft, wenn ich das so sagen darf. Er hat sich in uns hineingeschlüpft. Er hat sich mit uns geeint, um eine Einheit zu werden. Das ist der siebte Gedanke. Christus hat sich mit uns geeint und jetzt sind wir wirklich mit Christus verbunden. Das sind im Wesentlichen die Aussage, die wir sozusagen von Christus her bekommen. Christus, unser Erlöser, als Haupt. Er hat alles getan, dass wir heute fröhlich durchs Leben ziehen können, vereint mit Christus, gerechtfertigt vor Gott, können wir fröhlich unser Leben leben, gerade auch in der Ehe. Jetzt, zweiter Punkt, Christen. Was heißt denn jetzt das für uns als Christen? Und da habe ich auch drei Punkte. Ich muss einen Schluck trinken. Was hat das jetzt für eine Konsequenz? Der erste Punkt. Der Satz in 5,21 ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus ist so etwas wie der Hauptsatz, wo Paulus jetzt sagt, im Blick auf das Verhältnis von Mann und Frau. Hört gut zu. Es ist nicht die Frau wo sich jemand unterordnet, sondern man ordnet sich einander unter. Ich muss das betonen, weil das oft falsch verstanden wird. Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Was heißt überhaupt unterordnen? Also Ehrfurcht vor Christus, ich habe es vorhin erwähnt, Christus hat nichts anderes getan, als sich untergeordnet. All die 7 Punkte, die ich vorher erwähnt habe, sind nichts anderes als Beispiele von der Unterordnung von Christus unter unsere Not und unser Leben. Könnt ihr das nachvollziehen? Alles, was er getan hat, das sind Beispiele seiner Unterordnung unter uns Menschen, damit er uns zur Hilfe da ist. Also wenn ich Beispiele wissen will, was heißt Unterordnung, dann schaue ich auf Christus, der das Haupt ist. Haupt hat nichts mit Regieren zu tun, Haupt hat zu tun mit Dienen. Das ist der Hauptgedanke. Dienet einander, seid einander untergeordnet, dienet einander in Ehrfurcht vor Christus. Oder liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein erster Punkt. Was heißt unterordnen? Das ist ganz interessant. Das Wort, wo im Griechischen verwendet wird und so falsch verstanden wird, wird sehr oft mit Herrschaft identifiziert. Untertan sein. Der Röni hat noch Übersetzung gesagt, die Frau soll untertan dem Mann sein. Das darf man heute schlicht und ergreifend nicht mehr sagen. Das ist auch nicht gemeint im Text. Im Text unterordnen, hypotassen, sage ich für solche, wo Griechisch können. Das hypotassen heißt eigentlich sich stellen unter etwas. So, wenn es regnet, stelle ich mich unter ein Dach. Nochmal. Das Unterordnen heißt sich stellen unter etwas. Ich stelle mich unter die Liebe Christi. Ich stelle mich unter die Liebe Gottes. Sie deckt mich. Und das ist genau, was Paulus auch nochmal sagt im 1. Korinther 13, Vers 7. Dass die Liebe deckt alles. Ich kann mich der Liebe Gottes unterstellen. Das ist der Hauptgedanke. Also nicht irgendwo, was muss ich tun, sondern ich empfange die Liebe Gottes, wenn ich mich der Liebe Christi unterstelle. Also das ist der erste Punkt. Seid, ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Zweite ist, die Unterordnung wird von Paulus am Anfang, bevor er zu Epheser 5 kommt, wunderbar beschrieben, nämlich in Epheser 4, 1 bis 3. In Epheser 4, 1 bis 3 beschreibt er eigentlich im Wesentlichen, was Unterordnung ist. Besser kann man es gar nicht ausdrücken. Und das ist so zentral fürs Eheleben. Das ist zentral für jedes Leben. Das ist zentral für Gemeindeleben. Epheser 4, 1 bis 3. Müsste man einfach glauben, dass ich das recht zitiere. Ich zitiere es in Deutsch. Führt euer Leben, jetzt kommen wir zu Begriffen, wo wir vielleicht gar nicht so gern haben, aber die sind unterordnen. Wir ordnen uns unter die Liebe Christi. Führt euer Leben mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend und die Einheit des Geistes bewahrend durch das Band des Friedens. Ich muss kurz was dazu sagen, weil das ist, was ich heute kommunizieren möchte. Ich komme dann noch einmal zum dritten Punkt, wo was Spezielles kommt. Aber wenn ich von der Ehe spreche, dann sind das für mich die entscheidenden Sätze. Und gell, das Geheimnis jeglicher Bibelauslegung ist, dass wir die Bibel im Kontext auslegen. Wenn ich also Epheser 5, 21 bis 33 recht verstehen will, dann muss ich schauen, was der Paulus am Anfang sagt. Und das ist dann der Kontext. Und der Kontext, ich wiederhole, führt euer Leben, jetzt hören wir gut zu, mit aller Demut und Sanftmut. Mit Langmut, ist das dritte. Dann wird dummerweise immer wieder übersetzt, einander ertragend in der Liebe. Und das nächste ist, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Was heißt Demut? Ich sage es ganz kurz. Demut, und was ist das wichtig für das ganze Leben? Tama ist mehrere Jahre verheiratet, hat sie mir vorher gestanden. Sie hat 5 Kinder. Sie hat Erfahrung. Vorher beim Anspiel habe ich den Didi gesehen. Dann habe ich den Freddy gesehen, den ich sogar mal getraut habe. Also auch eine Beziehung. Demut heißt ganz schlicht, ich achte den anderen höher als mich selber. Wahnsinnig. Da könnt ihr mal Religionen suchen, wo sowas gibt. Da herrscht man nicht über andere. Den anderen höher achten als sich selber. und dankbar sein für alles, was wir tun können. Ich wiederhole, den anderen höher achten als sich selber und dankbar sein für den anderen. Unglaubliche himmlische Medizin für jede Ehe. Seite. Sanftmut. Oh du Schreck, was ist denn Sanftmut? Das ist ja schon gar nicht gut. Es gibt im Englischen den Slogan, Meekness is weakness. Meekness is weakness. Also Sanftheit ist Schwachheit. Sanftmut ist was ganz Starkes. Was heißt Sanftmut? Zweitens, das ist mir wichtig, dass ich nicht zurückzahle Gleiche mit Gleichem. Dass ich mich nicht räche. So wie du mir, so ich dir. Sondern, nochmal Johannes 13, 34, so wie du mir, so ich dir. Können wir das mitnehmen? Das ist wichtig. Sanftmut ist ein ganz wichtiges Medikament für jede glückliche Ehe. Ich zahle nicht zurück, ich gebe nicht zurück. Nicht Gleiches mit Gleichem vergelte, sondern ich bin bereit, jetzt kommt das Stichwort, ihr wisst, was für das Wort. Ohne das geht es nicht. Vergebung, Vergebung, Vergebung. Und ihr wisst ganz genau, und ich sage das fröhlich, meine Zeit, was haben wir Christen zur Verfügung im Vergleich mit Menschen, die nicht zu Christus gehören, die haben das nicht. Grenzenlose Vergebung. Natürlich haben wir das schon oft gehört, aber wenn ich von der Ehe reden will, dann gehört das dazu. Ohne grenzenlose Vergebung Tag für Tag können wir keine glückliche Ehe leben. Das gehört zur Sanftmut. Vergebung, Versöhnung, den ersten Schritt tun. Meine Zeit, was hat meine Frau und ich, übrigens, so Jubiläum so dieses Jahr, plus minus, 50 Jahre verheiratet, 40 Jahre Minoritätsgemeinde, wir sind seit 40 Jahren hier in dieser wunderbaren Gemeinde und 30 Jahre in Indien tätig. Ich gehe jetzt in 14 Tagen wieder nach Indien, das 30. Mal, was für ein Jubiläum, 50 Jahre verheiratet, 40 Jahre Mino, was ich bin und habe, kommt auch von der Gemeinde. Ich bin, was ich bin, auch von der Gemeinde. Ist ganz wichtig. Ich werde ich am Du. Also, Sanftmut, Vergebung. Immer wieder neu für die Kostbarkeit der Ehe danke. Nehmt Gebrauch, macht Gebrauch von dem. Ist ein großes Geheimnis. Dieses Vergeben, den ersten Schritt tun. Ist manchmal schwierig, aber mit der Kraft des Christus in unserem Leben, von dem ich gesprochen habe, ist uns alles möglich. Schau jetzt mal den Uriel an, habe ich schon länger nicht mehr gesehen, aber wenn du mal heiratest, du heiratest ja irgendwann mal, ihr seid verheiratet, ihr werdet heiraten. Deshalb habt ihr euch so angelächelt. In einem Monat, also du hörst ja jetzt besonders gut, ihr hört ja beide besonders zu. Also ich muss noch mal sagen, das mit dem ersten Schritt ist was ganz Entscheidendes. Und mir hat mal sehr geholfen, als ich begriffen habe, dass mein erster Schritt in einer unglaublichen Weise von Gott gesegnet wird. Warum? Weil das ganze Christentum nur deshalb besteht. Das bin ich sehr bewegt in dem Moment. Weil Gott den ersten Schritt getan hat und ich wäre heute nicht Dieter Kemmler und der ich bin, wenn ich Gott den ersten Schritt getan hätte und gekommen wäre in die Welt, wo die Welt ihn abgelehnt hat. Wenn wir also den ersten Schritt tun, dann ruht auf uns der Geist der Herrlichkeit Gottes auf uns. Da tun wir uns nie, was soll ich sagen, da verlieren wir nichts, wir gewinnen nur. Also ich möchte das zu diesem zweiten Punkt nochmal sagen, Sanftmut. Den ersten Schritt ist so ein großes Geheimnis für die Ehe. Bitte, nehmt das mit euch, das ist mir ganz wichtig. Und das dritte kommt die Langmut. Langmut heißt eigentlich, ich gebe nie auf. Die Hoffnung siegt, die Hoffnung bleibt. Es gibt für mich kein Lost Case. Es gibt für mich keinen Fall, wo ich sage, ich hoffnungslos. Und zwar, weil Christus immer für mich Hoffnung hat. Also die Langmut. Jetzt kommt das vierte. Das finde ich ganz besonders schön. Einander nicht ertragen, das ist viel zu schwach. Paulus sagt, einander hochhebend in der Liebe. Einander hochhebend in der Liebe. Und da kommt wieder das, den anderen höher achten als mich selber. Einander hochheben. Das heißt, einander ermutigend. Den anderen ermutigen. Den anderen fördern. Alles einsetzen fürs Nächste. Also wenn der Uriel heiratet, die Angie, korrekt, Angie? Dann ist sein erstes Anliegen nicht primär, was gibt sie mir, sondern was kann ich ihr tun, wie kann ich sie fördern und so weiter. Ermutigen, das ist ganz was Wichtiges. Aber jetzt muss ich weitermachen, weil die Zeit geht vorbei. Jetzt kommt noch, das andere ist dem Frieden nachlaufend, der uns davonläuft. Die Einheit geht oft verloren. Und da sollen wir dem Frieden nachlaufen, alles tun. Glückselig sind die Friedensstifter, sagt Jesus. Wir sollen dem Frieden nachlaufen, alles tun und in Bewegung setzen, damit das beieinander bleibt. Durch den Mörtel des Friedens, durch den Mörtel des Friedens. So, ich bin bei meinem zweiten Punkt angekommen. Jetzt komme ich zum dritten und fast schon zum Schluss. Der dritte Punkt ist nochmal. Er sagt, wir sollen einander nähren und wärmen. Wir sollen einander Nahrung geben und wir sollen einander Wärme geben. Die zwei Begriffe verwendet er, weil er ganz genau weiß, ohne Nahrung und ohne Wärme kann kein Leben sich entwickeln. Und das ist, was Christus mit uns macht. Und jetzt setzen wir das fort. Also die Ehe ist so etwas wie ein Abbild von der Beziehung von Christus zu uns. Darf ich das nochmal sagen? Das Eheleben ist so etwas wie eine Reflexion, ein Abbild von dem Christus zu der Gemeinde und zu uns. Nähren, ich habe es vorhin erwähnt, ich möchte es nochmal sagen. Nähren ist ganz wichtig, dass wir uns von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, das ist unsere Nahrung. Vergesst das nie in der Ehe, dass das ganz entscheidend ist für unser Leben. Das Zweite ist ganz klar, das Brot des Lebens, nämlich das Abendmahl. Dass wir uns immer wieder neu auch dieses gewähren. Und ich denke auch gerade als Ehe, dass man zu Hause das Abendmahl feiern kann. Wir haben vor kurzem zwei Leute bei uns im Haus gehabt und die haben so ein bisschen das Problem und so weiter. Und da hat meine Frau, da habe ich mich ihr untergeordnet. Ha? Also das möchte ich nur mal sagen. Das Unterordnen ist sowas von Relatives. Einmal ist es die Frau, die führt, andermal ist es der Mann, der führt. Das ist ganz wichtig. Ich bringe das Beispiel von Jörg und Bettina. Sie sind hier, sie sind mir hoffentlich nicht böse. Als wir nach Israel gingen, wer ist vorangegangen mit der Fahne hochgehoben? Der Jörg. Und alle haben wir gefolgt. Das war super, die Unterordnung. Wenn wir uns nicht untergeordnet hätten, wären wir alle irgendwie wie Schafe durch die Gegend gelaufen. Der Jörg war der, der das Haupt war, hat geführt. Wer hat das Ganze vorbereitet, dass das alles gut funktioniert hat? Das war der Bettina. Das heißt, wir haben uns dann der Bettina-Führung anvertraut und total vertraut, dass die rechte Sache organisiert, dass da, wo wir schlafen, das nicht allzu teuer ist und alles beachtet. Versteht ihr, was ich meine? Wenn 13,34 Johannes erfängt, liebet einander, wie ich euch geliebt habe, bei uns wirklich unser Lebensmotto ist, dann ist die Frage von Unter- oder Oberordnung oder Unterordnung überhaupt kein Thema. Das sind Bagatelle. Das nur nebenbei. Und wir finden das ja nicht einmal bei Jesus. Das, was der Paulus bringt, finden wir nicht einmal bei Jesus. Der bringt solche Beispiele überhaupt nicht. Wo bin ich geblieben? Ah, das Abendmahl ist so. Und da haben wir diese Leute bei uns daheim. Und da haben wir gemerkt, dass da kriselt es in dieser Ehe. Und da hat meine Frau, aha, jetzt komme ich wieder, da hat sie geführt. Da sagt sie, du, es ist, glaube ich, gut, wenn wir mit denen Abendmahl feiern. Und da saßen sie da, wir saßen da. Und da habe ich einfach die Bibel aufgeschlagen. Wir haben ein bisschen Wein gehabt, wir haben ein bisschen Brot gehabt. Wir haben erklärt, um was es geht. Das Abendmahl nährt unser Leben, nährt unser inneres Leben. Das ist unglaublich die Kraft. Und es war sehr bewegend, wie wir dieses Abendmahl mit ihnen gefeiert haben und so dann in die Ferien entlassen konnten. Also das möchte ich sehr ermutigen, dass wir das auch vermehrt bei uns in der Ehe zu Hause machen. Das ist was ganz Wichtiges. So, dann war das mit dem Wärmen. Wärmen heißt für mich ganz schlicht und ergreifend, ich biete Geborgenheit, ich biete Trost in schwierigen Zeiten, Menschen, die in Zweifel stehen, dass man ihnen helfen kann auf dem Weg, dass man Menschen kann fördern. Wärme heißt daheim sein, geborgen sein. Eine Ehe ist ein Ort, wo man daheim ist, wo man sich wohlfühlt. Wohlfühlen ist der Grundgedanke. Das ist das, was er auch zur Ehe sagt. Wir sollen einander diese Geborgenheit geben. So, das war mein dritter Punkt. Und jetzt kommt normalerweise der Abschluss. Und der Abschluss besteht in zwei Punkten. Paulus, wir sind ja bei Paulus, der sagt in Epheser 1 etwas, was zu unserem ganzen Leben gehört. Er sagt nämlich dreimal, in Epheser 1, 3 bis 14, sagt er dreimal, dass unser Leben gereichen soll zum Lobe der Herrlichkeit der Gnade Gottes Ich wiederhole. Epheser 1, Vers 6, 12 und 14. Wir sollen und dürfen und können ein Leben leben zum Lobe der Herrlichkeit der Gnade Gottes. Das ist eigentlich auch das Programm einer Ehe, wie überhaupt von unserem Leben. Wir leben nicht für uns. Wir leben ja wirklich für Christus. Wir leben ja wirklich für Gott, unseren himmlischen Vater. Dass durch unser Leben etwas reflektiert wird von der Liebe, die wir selber erfahren. Darum dürfen wir immer wieder neu bitten. So, das ist mein erster Punkt im Abschluss und mein zweiter Punkt im Abschluss. Ich möchte das Wort über die Liebe verlieren. Mir ist das Bild gekommen. Mir ist das Bild gekommen zur Liebe. Generator. Wenn Christus in unserer Mitte ist und wenn seine Liebe unser Leben prägt, dann sind wir so etwas wie ein leistungsstarker himmlischer Generator von Liebe, wo eine Energie entwickelt, wo unsere Umwelt verändern wird. Und weil mir das Bild so gefällt, sage ich es gerade nochmal. Ich denke, dass wenn Christus in unserer Mitte lebt, dass wenn seine Liebe unser Leben bestimmt miteinander und in der Gemeinde, dann ist diese Liebe, dieser Christus in uns, so etwas wie ein leistungsstarker, himmlischer Generator in unserem Leben, wo eine unglaubliche Energie entwickelt, wo unsere unmittelbar und die weitere Umwelt verändert. Das ist die größte Kraft, da bin ich tief überzeugt, das ist mein letztes Wort, das ist die größte Kraft in unserer Welt. Und wir wissen, wenn die ermangelt, was für ein Chaos wir in unserer Welt haben. Amen.